Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 21. April und es gibt eine neue Folge bzw. auch eine neue Reihe. Wir haben ja, ich sag mal, ausführlich darüber geredet, welche Bedeutung Israel in der Bibel hat, wem das Land Israel gehört gemäß der Bibel, auf wem die Verheißung, auf welchen Kindern könnte man sagen von Abraham die Verheißung lag, nämlich auf Isaak und Jakob und seinen Nachkommen, nicht auf Ismael. Und wir haben auch über den Nahostkonflikt geredet und dass dieser auch in der Bibel beschrieben ist und dass es Prophetien gibt, zum Beispiel im Propheten Hesekiel, die ganz klar auf die Zukunft deuten, beziehungsweise auch auf die heutige Zeit, Dinge, die wir jetzt sehen, die sich entwickeln und die, ich sag mal, eigentlich den Ausgang vom Nahostkonflikt beschreiben. Und natürlich gibt es Leute, die denken, die Bibel ist ein Märchenbuch. Aber dieser Podcast richtet sich ja nicht an Leute, die nicht an Gott glauben, sondern an die, die die Bibel eigentlich kennen, an Christen und damit wir Klarheit haben. Weil je mehr Klarheit du hast, desto weniger kannst du, ich sag mal, verführt werden. Und das hat ja auch Jesus gesagt zu den Schriftgelehrten. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Das heißt, der perfekte Weg, in die Irre zu gehen, ist, wenn man die Schrift nicht kennt und wenn man natürlich auch nicht die Kraft Gottes kennt. Und dafür brauchen wir natürlich den Heiligen Geist. Das heißt, es ist von zentraler Bedeutung, dass wir die Schrift kennen und besonders auch die, könnte man sagen, Themen uns angucken, die aus meiner Sicht unterrepräsentiert sind in der Gemeinde. Und ich sag mal, im Anschluss an diese Reihe über Israel, wir haben natürlich noch nicht alles uns angeguckt. Ihr müsst selber auch einfach euch die Bibel nehmen und selber ein Studium machen über die Dinge, wo ihr denkt, da muss man noch mehr in die Tiefe gehen. Das können wir hier nicht alles abdecken. Das ist eigentlich immer nur die Spitze vom Eisberg, immer nur sozusagen, wie sagt man so schön, die Vorspeise. Ja, das Hauptgericht oder das, ich sag mal, die wahre feste Speise, wie die Bibel das sagt, das musst du selber auch dir, könnte man sagen, erarbeiten in der Beziehung mit Gott. Und da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst dich nicht auf andere verlassen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich höre mir nur Predigten an und dann weiß ich schon alles über die Bibel und ich verstehe die Bibel ja nicht. Es gibt Leute, die sagen, ach, ich verstehe die Bibel nicht, das ist so schwierig. Und deswegen gibt es ja auch Dienste, deswegen hat ja Gott Dienste gegeben wie Lehrer, Propheten, Apostel, Evangelisten, Pastoren und so weiter. Trotzdem entbindet uns das nicht, könnte man sagen, auch von dem, dass wir selber nachschauen und selber überprüfen, ob das, was uns da gesagt wird, auch wirklich stimmt. Und das kannst du nur machen, indem du selber die Schrift liest. Und das ist nicht als, ich sag mal, lästige Pflicht zu verstehen, sondern die Schrift ist ja das Wort Gottes. Sie ist das Wort Gottes und durch die Schrift redet Gott zu dir. Durch die Schrift baut Gott dich auf. Durch die Schrift tröstet Gott dich. Und ich habe das so oft erlebt, und nicht nur, wenn es mir jetzt schlecht ging, aber wenn ich einfach die Bibel lese, wie ich neue Kraft kriege, wie ich neue Hoffnung kriege, wie ich neue Ideen kriege, neue Inspiration. Und deswegen ist auch die Schrift nicht nur dafür da, um uns vor Irrwegen zu bewahren, sondern um uns einfach auch aufzubauen, um uns Kraft und Hoffnung zu geben. Okay, aber im Anschluss an dieses Thema Israel gibt es jetzt eine neue Reihe. Und zwar wollen wir uns angucken, die Unterschiede zwischen Christentum oder dem christlichen Glauben und dem Islam. Die Unterschiede zwischen dem Wort Gottes und, könnte man sagen, auch den islamischen Schriften, was der Koran ist und auch die Hadithen. Und das wird auch eine längere Reihe werden, aber ich denke, das ist total wichtig, dass wir uns diese Themen angucken, weil in Deutschland leben inzwischen viele Millionen Muslime. Und jeden Monat, könnte man sagen, kommen wieder neue dazu, weil Deutschland das Hauptzielgebiet ist der Migration in Europa. Da gibt es genügend Statistiken, das muss ich hier jetzt nicht aufzählen, das könnt ihr selber gucken im Internet. Da gibt es vom Statistischen Bundesamt Informationen, vom Europäischen Statistikamt findet ihr da ohne Ende Quellen und Informationen, das könnt ihr selber recherchieren. Und in den, das ist aber nicht nur in Deutschland so, sondern auch in ganz Westeuropa, könnte man sagen. Und in vielen Großstädten gibt es schon sehr große muslimische Minderheiten. Beziehungsweise in manchen Stadtteilen sind schon die Nichtmuslime inzwischen in der Minderheit. Und mein Eindruck ist, und das ist auch der Eindruck von vielen Leuten, dass die Debatte um, ich sag mal, den Islam und die Themen, die unangenehm sind, wie zum Beispiel die Rolle der Frau im Islam, die Rolle von Gewalt, die Rolle von, sage ich mal, Staat und Religion oder diese nicht vorhandene Trennung, die wir im Islam sehen, von Staat und Religion, die Parallelgesellschaften, all diese Dinge, die werden nur an der Oberfläche angekratzt. Und die Personen, das sage ich jetzt nicht allgemein und immer, aber die Personen, die das ansprechen, werden dann als islamophob dargestellt. Ja, also in dem Sinne, islamophob heißt eigentlich, könnte man sagen, wenn man es wörtlich übersetzt, eine Phobie zu haben vor dem Islam, also Angst vor dem Islam zu haben. Und das wird quasi als auch als Rassismus dargestellt oder auch oft als antimuslimischer Rassismus. Und auch in vielen Debatten wird es sofort immer abgetan. Alles, was mit, sage ich mal, extremen Dingen zu tun hat, wenn zum Beispiel Anschläge geschehen im Namen vom Islam, wird immer gesagt, das hat alles mit dem Islam nichts zu tun. Und das sind Fehlgeleitete, das sind Extremisten und der wahre Islam ist ganz anders und ganz friedlich. So, aber es wird sich eigentlich überhaupt nicht intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Und es wird, ist mein Eindruck, einfach die Debatte im Keim schon erstickt. Und das ist falsch, weil wir machen das auch nicht mit anderen Themen. Wir machen das auch nicht mit dem Christentum. Wenn es bestimmte Hinweise gibt oder Skandale zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche, Missbrauch von Kindern, oder auch in anderen, sage ich mal, in der evangelischen Kirche irgendwelche Skandale gibt, dann wird sich damit auseinandergesetzt. Dann wird, sagt niemand, okay, das ist aber jetzt sozusagen christophob oder das ist jetzt antichristlicher Rassismus. Nein, es wird sich mit den heißen Eisen beim Christentum auseinandergesetzt und es wird sehr kritisch betrachtet und beim Islam scheint das nicht der Fall zu sein. Wir leben aber inzwischen, könnte man sagen, in einer Gesellschaft, besonders in den westeuropäischen Ländern, wo mehr und mehr sozusagen das in den Mittelpunkt rückt und unser Straßenbild sozusagen geprägt ist von vielen Muslimen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns das anschauen, weil besonders viele Leute, die auch nicht gläubig sind, die versuchen das auch einmal alles in einen Topf zu werfen. So nach dem Motto, ja, okay, das ist ja alles derselbe Gott. Ja, die nennen das halt nur anders. Und das ist einfach eine Aussage, die man so nicht stehen lassen kann. Ja, es geht jetzt auch nicht darum, mit Leuten darüber zu diskutieren. Das bringt nichts. Aber es ist wichtig, dass wir als Gläubige, als Christen totale Klarheit haben über diese Themen. Und weil es ist nicht der gleiche Gott. Es ist nicht der gleiche Gott. Es gibt so gravierende Unterschiede, könnte man sagen, dass eigentlich die Aussage, dass das alles das Gleiche ist, weil das ja auf Abraham zurückgeht und die Muslime ja auch an Abraham glauben als den ihren sozusagen Glaubensvater, das ist eine Aussage, die eigentlich zeigt, dass jemand sich null damit beschäftigt hat. Weder den Koran gelesen hat, noch sich mit dem Islam auseinandergesetzt hat, noch die Hadithen, was sozusagen auch Überlieferungen sind, was der Prophet Mohammed gesagt haben soll sozusagen, was auch als Grundlage gilt bei den Muslimen für ihren Alltag, woraus auch viele, sage ich mal, Lehren abgeleitet werden, dass jemand sich null damit auseinandergesetzt hat. Und die Personen, die sich eigentlich damit auseinandergesetzt haben, die auch Islamkritiker sind, gibt es viele auch im deutschsprachigen Raum, ehemalige Muslime, Leute, die in Deutschland eingewandert sind, die auch viele Bücher geschrieben haben, die sind allesamt unter Polizeischutz. Ihr Leben ist bedroht, die können nicht sagen, wo sie wohnen, die müssen ihre Identität oder ihren Wohnort geheim halten. Wenn sie irgendwo hingehen auf eine Veranstaltung, haben sie Personenschutz die ganze Zeit. Das zeigt einfach, dass dieses Thema ist total wichtig und ich sag mal, die deutsche Politik hat die Gefahr und die Ernsthaftigkeit dieses Problems nicht erkannt und führt eigentlich entweder unwissend oder wissend die Bevölkerung in die Irre, indem sie dieses Thema verharmlost, indem da gesagt wird, ja, es gibt nicht den Islam. Ja, natürlich gibt es auch nicht das Christentum. Ja, es gibt Adventisten, es gibt Katholiken, es gibt Orthodoxe, es gibt Pfingstler, es gibt unterschiedliche Denominationen, aber es gibt sozusagen grundlegende Gemeinsamkeiten, die alle haben, was das Gottesbild anbetrifft, was sozusagen den Weg der Erlösung anbetrifft, was Vergebung der Sünden anbetrifft, was Gedanken über das Leben nach dem Tod anbetrifft. Und natürlich gibt es Unterschiede. Genauso gibt es im Islam Unterschiede. Es gibt verschiedene Rechtsschulen. Es gibt Schiiten, es gibt Sunniten. Ihr wisst das vielleicht alles bereits, aber dieses Argument, um jedes kritische Gespräch darüber abzuwürgen und zu sagen, es gibt nicht den Islam, das ist totaler Quatsch, ja, weil dann brauche ich mich auch über nichts mehr, dann brauchen wir uns über nichts mehr zu unterhalten, weil man alles irgendwie differenzieren kann. Ja, es gibt auch nicht den Buddhismus, es gibt auch nicht wahrscheinlich den Hinduismus, es gibt auch nicht das Christentum. Es gibt unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche Gruppierungen. Das gab es schon immer, das wird es schon immer geben. Nichtsdestotrotz kann man sich trotzdem damit auseinandersetzen, kritisch, und das ist total wichtig. Und wir wollen auf verschiedene Sachen eingehen. Zum einen, wie ist das Gottesbild? Welches Gottesbild gibt es im Christentum? Welches Gottesbild gibt es im Islam? Wie ist dann auch daraus abgeleitet das Menschenbild? Ja, zum Beispiel im Christentum, wir wissen, im ersten Buch Mose heißt es, dass Gott schuf den Mensch zu seinem Bild. Zum Ebenbild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Ja, das haben wir zum Beispiel im Islam nicht. Da ist nicht der Mensch das Ebenbild Gottes. Das heißt, es ist ein ganz anderes Gottesbild. Okay, aber das wollen wir heute nicht im Detail uns angucken. Ich will einfach nur einen kurzen Überblick geben, wie vielschichtig das Thema ist und warum es auch wichtig ist, uns das einzeln anzugucken, um zu sehen, dass es komplett anders ist, dass es ein komplett anderer Weg ist. Was sagt sozusagen die Bibel und der Koran im Vergleich zum Thema Ehe und Familie, auch zum Thema Kindererziehung? Wie ist die Einstellung zum Staat? Welche Rolle spielt der Staat? Wie ist die Einstellung zu Gewalt? Gibt es ein Tötungsverbot? Gibt es ein Tötungsgebot? All diese Dinge sind in der Bibel und im Koran auch ganz klar dargelegt. Und das ist nun mal die Quelle. Was davon wird gelebt? Wie sieht es denn auch aus in verschiedenen muslimischen Ländern? Wie ist sozusagen die gelebte Praxis? Weil ja oft auch gesagt wird, okay, bestimmte Dinge im Koran, ja, auch wenn das da steht, das wird ja dann gar nicht in der Realität gelebt. Was ist mit der Glaubensfreiheit? Was passiert, wenn man vom Glauben abfällt im Christentum? Was passiert, wenn man vom Glauben abfällt im Islam? Was ist, wenn man zu einem anderen Glauben konvertiert? Was macht, könnte man sagen, die christliche Community, wenn jemand sich vom Christsein zu einer anderen Religion bekehrt, zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt Buddhist werden oder ich möchte jetzt Atheist sein oder ich möchte jetzt Muslim sein. Was passiert bei den Muslimen, wenn jemand sich zu einer anderen Religion bekehrt? Gemäß der Schriften und der gelebten Praxis natürlich. Was ist die Rolle der Heiligen Schrift? Was ist mit dem Missionsauftrag? Wie wird die Endzeit gesehen? Und wie sieht sozusagen das Weltgericht aus? All diese Dinge, die auf den ersten Blick, wo man sagt, okay, das hört sich ja alles ähnlich an. Das sind ja ähnliche Sachen. Es gibt ja auch im Koran Mose, ja, der heißt dann Musa zum Beispiel. Es gibt ja auch im Koran Jesus, der heißt Isa, der Sohn der Maria sozusagen. All diese Dinge, die hören sich auf den ersten Blick ähnlich an. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es total unterschiedlich, wie wird man gerettet? Wie kommt man sozusagen in den Himmel? Gibt es überhaupt eine Heilsgewissheit im Islam? Wie ist die Heilsgewissheit in der Bibel? Und so weiter und so fort. Also, ihr seht schon, dieses Thema ist total weit gefächert, total vielschichtig, aber aufgrund, könnte man sagen, der Tatsache, dass wir inzwischen in einer multireligiösen Gesellschaft leben, ist es total wichtig, dass wir mehr Wissen über dieses Thema haben. Und deswegen werden wir uns das in den nächsten Folgen anschauen. Und ich möchte einfach mit einem ganz kurzen Thema anfangen. Und das ist der Name Gottes. Ja, der Name Gottes ist ganz entscheidend. Viele Leute denken, ja, okay, es ist ja alles der gleiche Gott. Die Christen nennen ihn Jesus, die Muslime nennen ihn halt anders und die Hinduisten nennen das auch anders und haben mehrere Götter. Und jeder meint eigentlich das Gleiche und nutzt aber nur einen anderen Namen dafür. Und das ist absolut gegen die Schrift. Absolut gegen die, könnte man sagen, Offenbarung, die Gott den Propheten in der Bibel gegeben hat und die auch wir im Neuen Testament sehen, die, was Gott den Aposteln gegeben hat an Offenbarung und was auch durch Jesus selbst gesagt wurde. Und weil der Name Gottes ist total entscheidend. Ja, wenn du mit jemand eine Beziehung haben willst, ist es wichtig, dass du den Namen von der Person kennst. Ja, wenn du in einer Gruppe bist und da ist eine Menschentraube und die würden jetzt, sag ich mal so, alle mit dem Rücken zu dir stehen und in der Gruppe würde dein Vater stehen und du rufst den Namen von der Person. Wenn der richtige Name ausgesprochen wird, dann dreht sich die Person zu dir um. Wenn du aber den Namen nicht kennst, wird überhaupt keine Reaktion erfolgen, wenn du diesen Namen rufst, weil derjenige, der, man könnte sagen, der mit seinem Namen genannt wird, der fühlt sich auch angesprochen und reagiert darauf. Genauso ist es auch bei Gott. Gott hat einen Namen und das ist Jahwe. Deswegen sagt er ja auch im Alten Testament, als Gott die 10 Gebote zu Mose gibt, heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, und wir könnten jetzt wieder eine ganze Serie machen, könnte man sagen, mit mehreren Episoden über mehrere Wochen, nur um uns einfach die ganzen Bibelstellen anzugucken, wo Gott mit dem Namen Jahwe erwähnt ist. Ja, das ist so oft und so viel, ich habe jetzt nicht direkt nachgeschaut, kann ich aber vielleicht für das nächste Mal nochmal machen, dass wir da auch eine ganze Serie dazu bräuchten. Das heißt, das ist total wichtig. Gott hat sich mit diesem Namen geoffenbart, ganz häufig. Er sagt auch immer zu den Propheten, so spricht Gott Jahwe. So, oder das ist mein Name. Also, Gott hat einen Namen und dieser Name ist Jahwe. Ja, er ist der Gott Israels. Er hat auch mehrere Namen, könnte man sagen, in der Bibel. Aber es ist nicht Allah, das ist nicht der Name, der auch immer bei dem islamischen Glaubensbekenntnis gesagt wird. So, eigentlich müsste es heißen, ja, es gibt keinen Gott außer Jahwe. Ja, und Jesus Christus ist sein Sohn, der gesandt wurde zur Vergebung der Sünden. Genau, und das finden wir nämlich im Neuen Testament. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, in Kapitel 4, Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Da ging es um diese Heilung. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und Vers 12 ist das Entscheidende. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, das heißt, hier steht es ganz klar im Neuen Testament, es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Ja, nicht durch Mohammed, nicht durch irgendeinen Propheten oder irgendeinen Gesandten, der angeblich später gekommen ist. Nein. Es ist den Menschen unter dem gesamten Himmel und damit sind alle Völker der Erde gemeint, kein anderer Name gegeben als allein der Name Jesus Christus, um gerettet zu werden. Und im Propheten Joel heißt es auch nochmal, in Kapitel 3, da geht es ja um die Endzeit, und da heißt es, und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie Jahwe verheißen hat und bei den übrig gebliebenen, die Jahwe beruft. Das heißt, der Name Jahwes wird Rettung bringen, wenn du ihn anrufst. Ja? Und deswegen heißt es ja auch eigentlich Jeshua, oder Jesus heißt ja Jeshua, heißt eigentlich der Herr oder Jahwe rettet. So, okay, ich fasse nochmal zusammen. Wir gucken uns in den nächsten Folgen das Thema an, Christentum und Islam. Welche Unterschiede gibt es da? Und warum ist das so wichtig zu verstehen, dass diese Unterschiede existieren und welche Unterschiede das genau sind? Weil wir sollen natürlich auch ein Zeugnis sein für Muslime. Wir sollen, es heißt ja, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, verkündigt das Evangelium. Da gehören die Muslime genauso mit dazu. Wir sollen der gesamten Welt die gute Botschaft verkündigen, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns frei zu machen von unseren Sünden, um uns zu erretten. Und deswegen ist es wichtig, auch darüber Klarheit zu haben. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Möge Gott euch segnen, Kraft geben, Weisheit geben. Bis zum nächsten Mal. Shalom und Amen.